zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu viel, der Mental Health Podcast. Heute das Thema häusliche Gewalt. Sarah Bohrer, unser Gast heute, über Kontrolle, Gewalt und den Weg in die Freiheit. Ja, und da sind wir schon direkt im Thema. Mit dabei ist heute Simone. Aber zuallererst sage ich erstmal Hallo, Sarah. Schön, dass du da bist.
Hey, schön, dass ich hier sein darf.
Und hallo, Simone.
Hallo, Lars.
Ja, ich möchte heute mit euch über dieses ernste Thema der häuslichen Gewalt sprechen, was natürlich vor allem auch Frauen betrifft. Hier auch nochmal die Triggerwarnung vorab. Leute, wenn ihr mit dem Thema nicht umgehen könnt, wenn es euch überfordert, dann skippt vielleicht diese Folge und hört in der nächsten Woche wieder rein. Anlaufstellen gibt es natürlich auch wie immer in den Shownotes. Ja, Sarah, du bist Musikerin, Unternehmerin, Mitgründerin von Die Nächste. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir und vielleicht auch ja, eben zu Die Nächste.
Mhm. Ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Und zu mir, genau, ich mache Schlagermusik, ich habe gerade eine Dating-Show moderiert und komme aus Köln, das möchte ich hier nochmal ganz doll betonen, weil ich gerade in Düsseldorf sitze. Ein bisschen Spaß muss ja sein. Ja. Und ja, ich setze mich wirklich explizit jeden Tag gegen häusliche Gewalt ein, das schon, ich würde fast sagen, seit ungefähr 4 bis 5 Jahren. Aus dem Grund, weil ich es selber erlebt habe. Und dadurch ist auch die Initiative Die Nächste erschienen. Wir sind 3 Gründerinnen, alle ehemalige Opfer von häuslicher Gewalt. Und wir versuchen natürlich, das Thema ein bisschen mehr in die Gesellschaft einzubringen. Ne? Man denkt ja immer, es gibt so das typische Opfer. Man stellt es sich zumindest so vor, ängstlich und irgendwie gar nicht extrovertiert. Und das stimmt halt eben gar nicht.
Die Nächste befasst sich hauptsächlich mit Gewalt an Frauen oder allgemein häuslicher Gewalt?
Befasst sich mit dem Thema allgemein. Also es ist ja so, dass die Zahl zumindest sagt, dass Frauen häufiger davon betroffen sind. Wir hatten vor ein paar Wochen auch Gespräche mit Männern, die sich auch bei uns gemeldet haben. Es ist aber ein bisschen anders und komplizierter für die Männer, sich dementsprechend zu melden und auch öffentlich darüber zu reden. Ja. Ich hoffe, es wird mehr, prinzipiell gerade mehr Frauen, die sich bei uns melden.
Ja, ich habe nämlich auch irgendwie Zahlen gefunden, irgendwie 133.000 registrierte Fälle 2023 in Deutschland und 80% davon Frauen. Und machen wir uns nichts vor, das sind am Ende ja auch eher also da wollen wir nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffern sind, weil das sind erstmal die offiziellen Zahlen von Menschen, die sich auch trauen. Oder wo es rauskommt. Und da kann man sich schon denken, dass es weitaus höher ist. Gehen wir mal zuerst in deine Geschichte. Mhm. Ich finde es erstmal super beachtlich, dass du eben auch offen drüber sprichst. Es ist einfach super wichtig, wenn man die Kraft hat, dass man auch diese Kraft nutzt. Du warst selber noch super jung, als das mit der Gewalt letztendlich begann bei dir. Wie hat sich das entwickelt?
Es beginnt immer mit Liebe. Also sowohl im jungen Alter als auch, wenn man, weiß ich nicht, 30, 40, 50 ist. Denn man kann ja nicht im Vorfeld jemanden komplett scannen und vorausschauend sagen, okay, das ist jetzt vielleicht jemand, der könnte mir irgendwann mal wehtun. Das heißt, auch bei mir damals fing es an, ich habe mich verliebt. Eine ganz einfache Geschichte. Und irgendwann, als ich 15 war, habe ich das erste Mal physische Gewalt erlebt. Heute, zurückblickend mit Mitte 30, weiß ich, dass es eigentlich schon früher angefangen hat, ne? Die ständige Kontrolle. Ich durfte nichts mit anderen Freunden, Freundinnen machen. Auch in diesen jungen Jahren, wo man ja eigentlich genau darauf aus ist, irgendwie sich zu entwickeln, sich frei zu machen, das hatte ich alles nicht. Und es ist wirklich der typische Ablauf gewesen zwischen Lovebombing, zwischen der Hölle, zwischen Phasen, wo es gut lief, in Anführungszeichen gut lief und dann auch einfach die absolute Katastrophe. Und als ich 15 war, das erste Mal häusliche Gewalt in physischer Form erlebt, dann wurden die Abstände immer kürzer, bis sie irgendwann einfach nur noch ja, es gab keine Abstände mehr, sondern mein Leben war eigentlich nur noch die Hölle.
Wie sah denn diese Kontrolle eigentlich so im Alltag aus? Was gab es da für Mechanismen? Wie wurdest du kontrolliert?
Naja, also mit 15 habe ich ja noch zu Hause gewohnt. Das heißt, die Kontrolle fing dann eher an mit, er hat mich dann in der Schule angerufen. Ich musste immer mein Handy laufen lassen. Ich durfte nie zum Kiosk, sage ich jetzt mal, an der Schule. Er stand plötzlich da, hat mich beobachtet. Bin mit 17 von zu Hause ausgezogen zu ihm. Und ab diesem Moment, ja, war mein Leben eigentlich nur komplett von Regelungen und ständig Selfies schicken, wo ich bin, Kilometerstand nachgucken. Ich bin mir zu 100% sicher, dass er auch damals schon diese ganzen Tracking-Geschichten auf meinem Laptop hatte, die man damals auch haben konnte. Und ja, ich hatte eigentlich kein soziales Umfeld. Ich durfte mich nicht mit Freunden treffen, ich durfte keine Röcke anziehen, ich durfte mich nicht schminken. Ich sollte auch keine Ausbildung machen. Das war ein großer, großer Kampf für mich, dass ich es dann doch gemacht habe. Ja, in allen Facetten wollte er mich tatsächlich klein halten.
Simone, wenn du das so hörst, was denkst du, was geht in so Menschen vor, die diese Kontrolle so ausüben? Was ist da so los?
Schwer zu sagen. Ich bin ja keine Therapeutin. Mein persönlicher Impuls, ich kann nur von einem persönlichen Impuls reden, ist, dass dahinter eigentlich unglaublich viel Angst und ein unglaublich kleines Selbstwertgefühl stecken muss, weil andererseits, also ich wüsste nicht, warum man sonst jemanden anderen so kontrollieren, beherrschen will. Mhm. So. Ja, also mehr fällt mir dazu gar nicht ein.
Wie ist deine Einschätzung so, weil du machst das jetzt auch lange schon, auch darüber aufzuklären, sprichst natürlich auch mit Fachleuten.
Ja.
Was sagen die so, was steckt dahinter?
Also ich kann mich eigentlich dem nur anschließen von dir, Simone. Also wenn man natürlich in diesem Teufelskreis drinne steckt als Betroffene oder als Betroffener, merkt man im Grunde genommen erstmal gar nichts, außer vielleicht ein wirklich guter Impuls, der sagt, da stimmt etwas nicht. Was das aber genau ist, das erfährt man oder kann man erst viele Jahre meistens später reflektieren. Und ich befasse mich wirklich schon ultra lange damit. Und grundsätzlich ist es so, dass ein Mensch, der dich ja als Eigentum sieht oder dich auch so behandelt, dich einsperren möchte, definitiv mit Sicherheit narzisstische Züge hat, dementsprechend auch harte Komplexe einfach hat. Ich meine, warum kontrollieren wir einen Menschen? Ist es wirklich aus Angst, weil wir diesen Menschen verlieren wollen? Oder sind es unsere eigenen Ängste, die uns dazu treiben? Und mit Sicherheit auch ein familiärer Background. Denn wenn ich heute darauf zurückblicke, war es teilweise in seiner Familie schon so, dass der Vater ultra eifersüchtig ist, ultra einschränkend gewesen ist zu der Mutter. Ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen. Ich meine, wie alt war ich, als ich mit ihm zusammengezogen bin? Ich war so jung, ne? Das hat sich dann weiter und weiter gezogen. Und rückblickend kann ich einfach nur sagen, wirklich hardcore Psychopath gewesen. Also wir kommen wahrscheinlich noch später auf das Thema Stalking und sowas drauf, aber alleine in der Phase mit häuslicher Gewalt, diese ständigen Sätze, Glaubenssätze, die er mir einreden wollte, du bist hässlich, du bist dumm, du kannst nichts ohne mich, geh doch, du wirst sehen, du kommst nach 2 Wochen zurück. Das sind alles so Sachen, irgendwann, ja, glaubst du definitiv dran, gerade wenn du niemanden hast
um
dich herum.
Du hast ja eben auch gesagt, so mit 17, als ihr dann zusammengezogen seid, wo du bei ihm eingezogen bist, weil es wäre auch eine meiner Fragen gewesen, wann war so das Gefühl bei dir, dass dein Leben nicht mehr dir selbst gehört? Das muss ja dann so langsam an dem Punkt gewesen sein, oder?
Ja, ich würde fast sagen, dass ein paar Jahre von meinem Leben, also teilweise kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, außer an das Gefühl, das ist ja auch so ein Faktor, den ich in der Traumatherapie gut bearbeite und alles, weil sich mein Leben so taub angefühlt hat. Mhm. Eigentlich war ich nicht da, ich habe funktioniert, ich habe alles einfach nur so gemacht, dass ich den Tag auch überlebe, denn ich musste ja auch lernen, morgens, wenn ich aufstehe und er geht irgendwie die Türe raus und er hat die Türklinke gedrückt, gezogen, wie auch immer. Ich wusste, ich konnte safe sagen, das wird ein guter oder ein schlechter Tag für mich. Also ich bin so sensibel darauf geworden, mein ganzer Tagesablauf war darauf, dass ich einfach nur gucke, diesen Tag letztendlich zu überstehen, ohne physische Gewalt, aber auch ohne die psychische Gewalt, ne? Die ja auch so ein bisschen einschleichend ist. Von daher würde ich schon sagen, ab dem Moment, wo ich mit ihm in einer Wohnung gewohnt habe, war ich fremdgesteuert.
Du hast es jetzt auch nochmal gesagt, dir im Endeffekt in dieser Traumatherapie, dir fehlen dann auch Jahre. Mhm. Ich habe das letztens auch wieder festgestellt, als ich in meiner Therapie früh zurückgehen wollte, auch in die Zeit der häuslichen Gewalt in meiner Kindheit, die mir widerfahren ist. Und ich bin da nicht durchgekommen. Ich bin an diese Erinnerungen nicht rangekommen. Simone, was passiert da bei uns, dass man da in so einen Blackout verfällt? Ist das einfach diese Schutzfunktion vom Körper, der einfach sagt, nee, das ist zu krass, das wollen wir nicht, oder die Schublade ist einfach zu, die öffnen wir nicht wieder? Was ist da so dein Gefühl, was das angeht?
Zunächst mal würde ich sagen, das Spannende ist, es ist die Schutzfunktion der Psyche, weil der Körper, der kann die ganze Zeit reagieren.
Ja.
So, also der Körper kann die ganze Zeit sagen, hey, hallo, hör mal auf mich, und da hören wir dann möglicherweise nicht hin. Und es ist vielleicht auch gut, sich an manches nicht mehr zu erinnern, wenn man anfängt, das aufzubereiten. Also ich würde sagen, es ist wirklich ein Schutzmechanismus, und da muss man dann ja auch sehr sensibel und möglicherweise sehr kleinschrittig und sensibel schauen, wie viele Erinnerungen kann ich denn jetzt gerade verpacken? Was mag ich mir denn jetzt überhaupt angucken? Wie viel schaffe ich denn körperlich, psychisch?
Ja, seelisch. Der Körper ist letztendlich ja auch wahrscheinlich darauf trainiert zu gucken, okay, oder nicht darauf trainiert, sondern unser Körper weiß einfach, wie viel kann ich mir jetzt zumuten, zumindest umso älter wir ja auch werden.
Und du wirst ja dann auch, wenn du wieder in solche Situationen kommst, also Narzissten wirst du 3 Kilometer mit 3 Kilometer Entfernung erkennen.
Sofort.
Ja, genau. Das sind ja Sachen, die sind dir eingeprägt in, aber wirklich dann, du spürst es ja auch körperlich. Mhm. Also es ist ja nicht nur psychisch, emotional, sondern auch körperlich. Das ganze System kann sowas dann scannen, was dann gut ist, weil sowas passiert dir dann hoffentlich, wahrscheinlich ein zweites Mal einfach nicht mehr. Aber schöner wäre, man hätte es ohne den Stress gelernt.
Ja, ohne den Stress und auch einfach ohne. Also ich meine, mittlerweile habe ich ja selber akzeptiert, dass es ein Teil von mir und auch von meinem Leben ist. Und das ist auch in Ordnung so, ne? Das ist meine Geschichte, und ich habe durch die Traumatherapie super viel damit gearbeitet, auch versucht, rational natürlich ein bisschen an die Sache ranzugehen. Aber klar, es bleibt immer ein Stück. Es gibt immer Momente in meinem Alltag, in meinem Leben, wo es einmal so klick macht und man ganz genau weiß, ah stimmt, das habe ich auch mal erlebt. Denn ganz viele Jahre, auch wo ich schon ganz konkret mit diesem Thema in die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich eigentlich in dem Moment nie über mich selber geredet, sondern habe einfach nur rational die Sachen weitergegeben, bis zu einem Moment vor 2 Jahren, wo mir klar wurde, halt stopp, du redest über dich selber. Du redest, das ist dein Leben, was dir passiert ist. Also ich habe das sowieso in eine Schublade gepackt, aus Sicherheitsgründen für mich selbst. Habe da zwar drüber geredet, aber irgendwann hat meine Psyche gesagt, nee Sarah, das schaffen wir gar nicht mehr. Wir machen jetzt mal schön Panikattacken und Co. Ne, ja. Und machen Alarmstufe rot. Es ist zwar gut, dass die Panikattacken dann auch gekommen sind, weil es ja so ein Alarmsystem ist. Es funktioniert, es hat funktioniert. Aber das erstmal zu erkennen, zu reflektieren nach so vielen Jahren, dass das so tief in deinen Zellen drinne steckt, das ist schon ein harter Tobak. Das darf man nicht unterschätzen.
Hast du nach der Erfahrung schon Narzissten sofort erkannt? Oder, also weil ich muss sagen, ich bin danach nochmal einem Narzissten in die Hände gelaufen, wo meine Therapeutin im Nachhinein auch meinte, naja, ihre beiden, also die kennt natürlich jetzt meine ganze Geschichte und sagt, ihre beiden Eltern sind Narzissten. Natürlich suchen sie sich das dann auch irgendwie auf
was du kennst.
Auf eine Art, ja. Mhm. Und ich hatte das einmal, eine Beziehung, wo häusliche Gewalt dieses Thema war. Mhm. Und ich bin da auch offenen Auges, sehenden Auges reingerannt und habe immer vorher gesagt, das passiert mir nicht. Mhm. Und dann ist es trotzdem passiert, weil, wie du eben ganz am Anfang gesagt hast, es beginnt mit Liebe.
Mhm.
Und das ist nämlich der große Punkt. Und das war auch ein Narzisst vorm Herrn. Und da muss man halt einfach mal ganz klar sagen, jetzt mittlerweile, glaube ich, würde ich auch nicht wieder reinlaufen. Das ist jetzt habe ich es 2-mal durch.
Mhm.
Das 2. Mal zum Glück nicht so ausufernd und nicht so schrecklich wie das 1. Mal. Aber es war schon interessant, wie ich mir einfach dann nochmal dieselbe Packung an Typ gegeben habe.
Ja. Das ist mir aber nach der Beziehung, nachdem ich mich getrennt habe, auch teilweise bei so Dates halt passiert, ne? Wenn du dich irgendwie so das 3., 4. Mal getroffen hast, habe ich mir schon gedacht, nee, also es ist zwar der Typ Mann, den ich vorher in der Beziehung hatte, aber irgendwas fühlt sich hier nicht gut an. Und dann habe ich es auch irgendwann gelassen, weil es hat mir wehgetan. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, ich sage das immer wieder, ich bin gar nicht damit zurechtgekommen, dass der so lieb ist. Ich bin gar nicht damit zurechtgekommen, weil ich kannte ja immer nur die Aufmerksamkeit und die Liebe in negativer Form. Und der hat mir so viel Freiheit gelassen und ich dachte mir, der liebt mich nicht. Weil ich damals gedacht habe, ich bin ihm egal, was totaler Quatsch ist, weil das ist eigentlich die Form dessen, wie man Liebe zeigt und wie wertschätzend das ja dann auch letztendlich in einer Beziehung sein kann. Verrückt.
Es ist halt, also ja, kann ich unterschreiben.
Das, ja.
Das ist, Simone, was ist da los bei uns? Dann hat man eigentlich ja das, was man eigentlich möchte oder was man sich gewünscht hat, weil das andere so krass in der Erfahrung war.
Also sehr häufig leben wir Beziehungsmuster weiter, die wir aus der Kindheit kennen. Manchmal geht es sogar so weit, dass wir in Loyalität zu möglicherweise vielleicht Großeltern stehen oder anderen Verwandten. Und weil wir in so tiefer Loyalität sind, leben wir diese Muster weiter. Und wir erkennen sie zum Teil gar nicht als, das ist gar nicht mein Muster, sondern das ist das Muster meiner Eltern oder wem auch immer. Deswegen, das eine ist, das wollte ich gerade noch sagen, ja, ich glaube schon, dass man nach so einer Erfahrung sehr wohl einen Narzissten erkennen kann. Das heißt aber noch nicht, dass du nicht wieder auf ihn reinfällst.
Ja, das ist es nämlich.
So, und du fällst deswegen auf ihn rein, weil du das Muster, das dahinter steckt, noch nicht bewusst angeschaut hast oder dir noch nicht bewusst gemacht hast, mit welchen Mechanismen funktioniere ich eigentlich? Also wo, in welchen, das können Loyalitäten sein, das kann ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Und solange ich mir das noch nicht bewusst angeschaut habe, sozusagen mein eigener Baukasten, auf dem ich funktioniere, solange ich den nicht kenne, kann ich den Narzissten 10-mal erkennen und es kann dir trotzdem 10-mal passieren, dass du reinfällst.
Ja.
Kommen wir mal zu deinem Weg, wo du dich dann endlich befreien konntest davon. Wie hat es funktioniert? Wie bist du aus diesem Ganzen, aus diesem Kreislauf rausgekommen? Wie konntest du dich von dem Ex-Partner befreien und was hat dir da geholfen?
Puh, das war nicht nur ein Versuch, das waren mehrere Versuche im Vorfeld. Ich würde sagen, ich bin bestimmt 20, 25 Mal immer wieder ausgezogen, Tasche gepackt und nach 2 Tagen wieder zurück, weil die Entschuldigung kam. Irgendwann kam keine Entschuldigung mehr, sondern ich hatte einfach Angst, was passiert, wenn ich jetzt doch wegbleibe. Und ich sag dir ganz ehrlich, für mich war der absolute Befreiungsschlag die Bildung und die, also in dem Zuge die finanzielle Unabhängigkeit. Ich habe darum gekämpft, eine Ausbildung zu machen. Dann habe ich mein Abitur nachgeholt, dann habe ich gearbeitet und dann habe ich noch angefangen zu studieren. Ich habe mich da richtig reingestürzt, weil ich wusste, es wird der Punkt kommen, wo ich vielleicht nur wegen der finanziellen Unabhängigkeit, aber zumindest die Option habe, endlich hier auszuziehen. Und genauso ist es auch gewesen. Ich bin sicherer geworden. Und ich habe mich wirklich meiner Freundin in der Uni anvertraut, die mir dann gesagt hat, du Sarah, das ist alles nicht normal, was du da gerade lebst. Die hat es mitbekommen, dieses ständige Aufnehmen in der Uni noch, weil er unbedingt hören wollte, ob ich auch in der Uni bin, dieses ständige Auftauchen. Mhm. Und das hat mir irgendwie eine Stärke gegeben, weil ich mich nicht mehr so ganz alleine gefühlt habe. Und das war wirklich eine Nacht- und Nebelaktion. Ich bin nach Hause, da hat er schon auf mich gewartet. Und hat mir wieder gesagt, das ist hier kein Stundenhotel, du kannst hier nicht gehen und kommen, wann du willst. Dann bin ich unter die Dusche, bin raus und dann fing dieser verbale Kampf an. Und ich kann dir nicht sagen, was es gewesen ist, aber ich wusste, wenn ich jetzt nicht gehe, dann wird er mir noch irgendwas ganz Schlimmes antun. Mhm. Also habe ich meine Sachen gepackt, ich bin 20 Mal hoch und runter gelaufen. Ich hatte jedes Mal so einen Schiss, wieder nach oben zu gehen, weil ich halt nicht wusste, was mich erwartet. Und ich weiß ganz genau noch, der ist mir dann hinterhergelaufen und stand wirklich ganz normal an meinem Auto und hat mich einfach ausgelacht. Und hat mir gesagt, ja, du bist in 2 Tagen wieder hier, mach du mal.
Aber du bist nicht mehr zurückgegangen. Nein. Wie hat er sich dann in der Zeit danach verhalten?
Boah, ich hatte 3 Wochen die Ruhe meines Lebens. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil es Sommer war und ich das erste Mal ganz frei in meinem eigenen Auto saß, ohne jemandem sagen zu müssen, wohin ich fahre. Ja, und nach 3 Wochen fing es wieder an. Stand vor der Türe meiner Eltern, weil ich bin zu meinen Eltern damals zurückgegangen, weil ich ja keine Wohnung hatte. Und komischerweise rief er mich dann an und ich bin auch dran gegangen. Es war wie, du hast es gesagt, Simone, wie ein Muster, ja. Mach mal dein Licht an und aus, damit ich sehe, ob du da bist. Und wie aus Reflex habe ich das damals auch gemacht. Also mir war es klar, wir sind eigentlich getrennt und trotzdem hat er eine absolute Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit in mir auch
geschaffen.
Kontrolle
über dich.
Komplett. Das Ganze ging dann ungefähr, ja, 2 Wochen, bis es dann anfing, dass er mir überall nachgestellt hat. Also egal, wo ich gewesen bin, er war da. Ja, und das Ganze ging tatsächlich fast 3 Jahre lang. Ich bin in diesen 3 Jahren 6-mal umgezogen. Als ich in meinen eigenen Wohnungen gewesen bin, ja, hatte ich die Situation, dass ich nachts aufgewacht bin und er auf einmal neben mir saß, weil er eingestiegen ist. Ich bin in mein Auto eingestiegen. Mitten auf der Autobahn habe ich ihn im Spiegel hinter mir gesehen. Ich war in einer Disco, er stand auf einmal da. Das Ganze hat sich so schnell, aber kontinuierlich aufgebauscht, bis zu dem ersten Moment, wo der Satz fiel, wenn ich dich nicht haben darf, darf dich keiner haben. Mhm. Und ab diesem Moment wusste ich, okay, jetzt muss ich noch mehr Angst haben. Meine Post wurde geklaut. Dann bin ich extra in so einen Hof eingezogen, damit er nicht sofort irgendwie reinkommen kann. Da hat er es auch geschafft, ist eingebrochen, auf die Regenrinne hoch. Pakete fälschlicherweise zu mir gekommen. Ach, ganz viele Spirenzchen. Bis ich irgendwann sowas wie so eine Art Messer an meiner Kehle hatte. Das war ein absoluter Schreckmoment für mich. Gut war, dass dort andere Leute waren und er dann abgelassen hat. Und ich hatte die Polizei etliche Male bei mir. Also ich kannte die Polizisten mittlerweile. Die haben mich relativ gut aufgefangen, konnten aber nie wirklich irgendwas machen. Und ich weiß noch, der eine Polizist hat mich dann irgendwann mal auf Seite genommen und meinte zu mir, wenn du die Möglichkeit hast, in irgendeiner Situation dich so zu wehren, dass er nicht mehr aufsteht, dann versuch es. Weil der wird dich nicht in Ruhe lassen.
Aber das ist ja auch eine sehr krasse Aussage von einem Polizisten, was ja uns letztendlich zeigt, da besteht ja auch der Handlungsbedarf. Wir müssen ja viel mehr Opferschutz betreiben, Betroffene Natürlich. Schützen, indem das auch von ich sag mal, politischer Seite gestoppt wird oder unterdrückt wird und da halt auch gegen angegangen wird.
Aber wie hat es denn dann aufgehört?
Durch meine ganz, ganz vielen Anzeigen ist es dann zur Gerichtsverhandlung gekommen. 4 Tage vor der Gerichtsverhandlung hat er mich versucht zu entführen. Ich hatte ganz viele Mechanismen, mir Routinen eingepflegt. Egal wo ich gelaufen bin zu Fuß, hatte ich immer eine Freundin am Telefon. Ich bin nie im Dunkeln, außer unter dem Laternenlicht gegangen. Und meine Freundin hat mich abgesetzt. Ich hatte 100 Meter bis zu meiner Wohnung, bis zu meinem Elternhaus damals. Und ich bin da hingegangen und plötzlich saß er hinter einem Auto mit einer Skimaske. Es ging auch wirklich relativ schnell, hat mein Handy genommen auf dem Boden, hat mich gepackt, wollte mich ins Auto ziehen. Und ich wusste damals, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das heute erzähle, weil ich habe das so gespürt und in jeglicher Form. Ich wusste, wenn er schafft, mich ins Auto zu ziehen, da wird irgendwas passieren. Entweder stehe ich nicht mehr auf oder weiß Gott was. Aber Gott sei Dank hat meine Freundin das gehört, kam zu Hilfe, hat Polizei gerufen. Also bin ich dann mit Opferschutz in den Gerichtssaal gegangen. Und da kann ich euch sagen, der erste Satz war von der Staatsanwältin, ja, Frau so und so, sie hatte ja noch meinen Mädchennamen da, warum, wenn es so schlimm gewesen ist, warum sind sie denn nicht früher gegangen? Und da dachte ich mir, ah okay, also so wird das hier laufen. Und dann sagte der Richter, ja, wir haben 20 Minuten Zeit für diese Verhandlung. Und dann habe ich gesagt, Leute, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich hatte alles fein säuberlich aufgeschrieben, jede Uhrzeit, wann er mir was angetan hat in den 3 Jahren Stalking. Und ich habe gesagt, wenn ihr mich heute hier so gehen lasst, irgendwann sitze ich auf der Anklagebank, weil ich mir mein Leben nicht mehr nehmen lasse. Also entweder hört ihr mir jetzt zu oder wir sehen uns irgendwann wieder. Und tatsächlich, er hat mir zugehört, er wurde verurteilt, der Täter. Das ist ein lächerlicher Satz gewesen, darüber brauchen wir gar nicht reden, war glaube ich das erste Jahr Stalking-Gesetz. Danach habe ich nie wieder was gehört, bis zu meinem Hochzeitstag.
Ist jetzt Ruhe?
Ja, jetzt ist Ruhe. Nie wieder was gehört.
Aber da sieht man einfach, was wir doch für ein marodes System haben, wenn es darum geht, den Betroffenen den Glauben zu schenken und vor allen Dingen auf deren Seite zu stehen.
Ich kann dir, Lars, ich kann dir nicht sagen, nach so vielen Jahren und auch wirklich nach so viel Arbeit, ich bin einfach nur noch sauer. Weil Du weißt es ja auch, ich habe mich auch politisch engagiert, ne? Auch vermehrt gesprochen im Bundestag. Mit dem Buch bin ich rumgereist, mit Politikerinnen gesprochen und. Initiative gegründet, Gewalthilfegesetz zusammen mit der Politik irgendwie noch mit auf den Weg gebracht. So, wo stehen wir jetzt? Was passiert jetzt? Keiner spricht mehr darüber.
Nein, und vor allen Dingen machen wir ja wieder Rückschritte. Natürlich. Das ist ja auch ein Punkt, das muss man ja auch bedenken. Also umso konservativer eine Regierung wieder wird, umso mehr Rückschritte machen wir natürlich auch in solchen Dingen.
Natürlich, wenn sich das Gesamtbild der Frau vor allen Dingen jetzt, zumindest zum Thema häusliche Gewalt, nicht ändert, wird es immer der Fall sein. Also wenn wir doch den kleinen Kindern beibringen, dass es typische Rollenbilder gibt, ja, und das passiert, ja, wo sollen das hinlaufen? Ist doch klar, dass es dann verankert wird.
Total. Ich will noch mal einmal kurz auf diese Zeit zurückkommen. Mhm. Was hat das mit dir, also vor allen Dingen diese Gewalt, die Kontrolle, dieses Stalking, was hat das mit dir insgesamt gemacht, psychisch, also mit deinem Selbstbild? Was ist da bei dir passiert? Mhm.
Also erstmal hat es sehr lange gedauert, bis ich überhaupt darüber gesprochen habe, fast 10 Jahre. Und ab dem Moment, wo ich öffentlich darüber gesprochen habe, fängt natürlich auch eine Art von Arbeit in einem selber an. So. Und heute, nach wirklich Therapie und nach allem Möglichen, weiß ich, dadurch, dass mir die ganze Zeit eingeredet wurde, Sarah, du bist nicht richtig, du bist der Fehler, du bist das Problem, war das natürlich fest verankert in mir. Ne? Ich war mir selber nie gut genug. Ich habe immer sehr selbstkritisch mit mir selber gehandelt. Heute teilweise auch noch, ich arbeite aber daran, aber das ist halt ein Faktor, gerade zum Thema Selbstliebe, was dir halt komplett genommen wurde, weil du halt eben emotional manipuliert wurdest. Ne? Man hat auch so eine Art von Flashbacks, egal ob es Geruch ist oder irgendwelche Situationen. Man ist einfach sensibler. Ich hatte das Glück, dass ich aufgefangen wurde von Familie und auch durch die Therapie. Ich weiß, dass das aber super viele Frauen und Männer eben nicht haben. Und das kann ganz schnell in eine ganz andere Richtung gehen. Depressionen, Selbsthass und was auch immer. Alleine auch die Fähigkeit, kein normales Leben führen zu können, keine normale Bindung zu Mann, Partner, Frau, Kinder haben zu können. Das hat alles, also das macht alles etwas mit uns.
Absolut. Simone, du hast eben ja schon gesagt, warum bleibt man oftmals in diesen Mustern? Darüber haben wir schon gesprochen. Was macht so eine Isolation vor allen Dingen auch mit Menschen?
Naja, das ist ja der Mechanismus von Narzissten, oder ist ja pathologisch. Also dieser Mann war ja ganz offensichtlich pathologisch. Der kann sein Regime ja nur gut ausführen, wenn sein Opfer isoliert ist. Also in dem Moment, wo das Opfer eben nicht isoliert ist und in einem guten, eingebettet ist, in einem guten System.
Thema Bildung.
Kann er ja nicht, ja Bildung, aber auch genau. soziales Umfeld, kann er ja nicht mehr so viel Kontrolle und Macht ausüben. Also das heißt, die Isolation, und die ist ja Teil der Manipulation. Mhm. Du wirst ja dahin manipuliert, dass du nur noch einen Menschen im Fokus hast.
Die sind alle schlecht. Ja, die wollen alle dir was Böses tun. Ich bin der Einzige, der dich retten wird. Typische Sätze.
Naja, so, und deswegen ist da, also an der Stelle ist Isolation ja auch brandgefährlich, weil hättest du dich vorher auf andere Menschen einlassen können, dürfen, wie immer man das sagen kann, hättest du auch immer mal ein Korrektiv bekommen und gesagt, jetzt denk doch mal nach, ist das jetzt wirklich normal?
Ja.
So, aber das tut man dann nicht. Und weil man so fokussiert ist auf diese Beziehung und da Schritt für Schritt immer tiefer in diesen Strudel reinkommt, ist es halt wirklich, wirklich, wirklich schwierig, fast unmenschlich, da rauszukommen.
Frage an euch beide, was würdet ihr sagen, was sind denn vor allen Dingen erste kleine Schritte, um zum einen aus der Situation rauszukommen, aber für Betroffene auch wieder Kraft zu sammeln nach dieser Situation?
Also ich bin immer ein Freund davon, ich finde immer, Aufschreiben ist ganz wichtig, egal ob man in so einer Beziehung steckt oder eben auch danach, weil man so ein bisschen das Ventil für sich selber richten kann, Gedanken, Gefühle aufzuschreiben. Wenn man sich nicht traut, darüber zu sprechen, dann vielleicht zu einem selbst und das in Form von Schrift. Ansonsten, eigentlich ist immer das Beste, sich jemanden anzuvertrauen. Man hat nochmal eine reflektierte Art und Weise, egal wer es ist. Es ist natürlich immer die Gefahr, dass man auf jemanden trifft, der vielleicht kein Verständnis dafür hat. Ist mir auch schon passiert, Freundinnen, die gesagt haben, der ist doch super, stell dich nicht so an, der macht doch alles für dich. Das ist nur diese Oberflächlichkeit, die da eben auch explizit von diesem Täter auch gezeigt wurde. Aber sich Hilfe suchen nach so einer Beziehung ist eigentlich der erste Schritt. Da wird man geleitet, da kriegt man Hilfestellung. Man kann so ein bisschen sich wieder erden und auch einfach neu das Leben lernen. Also ich musste erstmal lernen, beispielsweise alleine einkaufen zu gehen, weil ich das nie durfte. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen.
Naja, und ich, so bitter das ist, es dauert ja eine Zeit lang, bis man ganz unten reingerutscht ist und es dauert einfach auch eine Zeit lang, bis man dann wieder oben ist. Und dieses Ich lerne wieder Selbstvertrauen,
ja,
das passiert dir dann eben auch nicht von heute auf morgen. Und das, also das Vertrauen zu haben, mein Selbstvertrauen kommt zurück, das ist zwar unglaublich schwer in so einer Situation. Ich fürchte, es läuft nicht so, dass du dann irgendwann es schaffst, den Absprung hinzukriegen und danach ist das Leben wieder schön. Nee. Sondern das ist einfach
ein Prozess.
Ein Prozess, der dich wahrscheinlich auch immer noch begleitet, ja, und begleiten wird, weil das so ein Print ist in der Seele und im Körper, im Nervensystem, überall, der geht möglicherweise auch einfach nie wieder weg. Mhm. So, das ist jetzt die Folie, auf dessen Hintergrund oder auf dessen Vordergrund dein Leben verläuft. Ein Stück deines Lebens.
Ja, und ich war lange Zeit darüber traurig. Ich war wütend, dass mir das passiert ist und ach, warum bin ich nicht früher gegangen? Aber jetzt denke ich mir, es ist passiert, wie es passiert ist. Und ich hatte damals vielleicht einfach nicht den Mut dazu und das ist auch okay. Wenn mir heute einer sagt, boah, warum bist du so lange, fast 10 Jahre geblieben? Ja, kann ich nur sagen, ja, ich bin 10 Jahre geblieben. Es hat auch weitere 10 Jahre gedauert, bis ich darüber spreche. Aber mir geht es heute gut, weil ich mich der Sache dann irgendwann gestellt habe. Es hat unglaublich wehgetan. Ich habe so viel geweint. Es hat so viel Schmerz, Tränen und alles Mögliche gekostet. Also wirklich teilweise auch durch die Panikattacken einfach so was Essentielles in mir. Aber es war die beste Entscheidung meines Lebens, damals zu gehen. Es war die beste Entscheidung, in Therapie zu gehen. Und es war die beste Entscheidung, darüber öffentlich zu reden.
Ich würde an der Stelle nochmal interessieren, man sagt ja häufig, Narzissten brauchen einen bestimmten Typ Opfer.
Mhm.
Also ohne jetzt die Verantwortung von ihm weg auf dich zu schieben. Aber würdest du heute sagen, dass bestimmte Merkmale deiner Persönlichkeit oder bestimmte Persönlichkeitsanteile auch dazu geführt haben, dass es so weit kommen konnte?
Gute Frage. Also wir haben ja mit vielen, vielen Frauen zu tun. Und ich bin ja wirklich der Meinung, dass häusliche Gewalt in allen Schichten vorkommt, unabhängig von finanziellen Status, Herkunft und. Also es gibt zumindest nicht das offensichtliche potenzielle Opfer. Aber ich war jung, ich war sehr selbstzweifelnd damals. Ich meine, ich war in der Pubertät, also wir wissen alle, wie wir da waren. Und ich war auch durch mein Elternhaus, weil ich ja mit 17 von zu Hause ausgezogen bin, in einer Lage, ich will nicht sagen vom Regen in die Traufe, weil ich hatte ein gutes Elternhaus. Ich war aber sehr, sehr rebellisch damals. Das heißt, er hat damals gerochen, dass ich ja eigentlich keine andere Möglichkeit hatte, außer zu ihm zu gehen. Und die Tatsache, dass ich unsicher gewesen bin. Ich war einfach unsicher mit meinem Leben, mit mir selbst. Gerade die Situation in der Pubertät, irgendwie fängt alles an, sich zu verändern, die Hormone spinnen. Und der wusste ganz genau, was er mit mir macht. Also er war 3 Jahre älter als ich, nicht viel, aber er wusste es ganz genau. Und nach jedem Schlag, nach jeder Attacke ist die Hemmschwelle halt einfach gesunken und er hatte mich mehr und mehr im Zug. Also ja, es gibt bestimmt einige, vielleicht, ich weiß nicht, ob Charaktereigenschaften oder Phasen in unserem Leben, wo wir vielleicht anfälliger dafür sind. Ne? Wenn so eine Art von Unsicherheit besteht und man wie so ein gefundenes Fressen letztendlich dafür ist.
Ja, ich würde auch sagen, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir häufig hier sind, nämlich dieses, in deinem Fall vielleicht sogar auch, dass es lebensrettend ist, das Selbstvertrauen haben zu können, zu sich stehen zu können und zu sagen, nein, das, was ich jetzt hier spüre, ist für mich nicht mehr tragbar. Kann ja sein, dass es für dich richtig ist, für mich ist es nicht mehr richtig. Ich bin weg.
Ja.
Und dieses Gefühl, nicht nur in Beziehungen, sondern zum Beispiel auch in, was weiß ich, in beruflichen Kontexten, also dieses klare Hinhören, dieses klare Gefühl von, okay, ich spüre hier, was das ist, nicht mehr, das bin nicht mehr ich. Aber das ist natürlich gerade natürlich in dem Alter schwierig und es trifft Frauen in jedem Alter.
Genau.
Und gerade wir Frauen gehen ja häufig mit einem großen Selbstzweifel durchs Leben. Aber ich will nicht sagen, dass Männer weniger Selbstzweifel haben, wahrscheinlich ist das gar nicht so. Aber wenn Menschen, ich formuliere es mal neutraler, einfach diese Selbstsicherheit oder dieses klare Gefühl von, das ist für mich tragbar oder hier ist meine Grenze, nicht haben, dann ist man an solchen Stellen wahrscheinlich leichteres Opfer.
Ja, auf jeden Fall. Auch heute merke ich, ich setze meine Grenzen mittlerweile anders, formuliere meine Gefühle und lasse meine Gefühle auch zu, weil ich so viele Jahre einfach nicht gefühlt habe. Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber das ist so, man rattert da, man funktioniert einfach nur, man denkt gar nicht darüber nach, außer zu sagen, ja, ja, mir geht's gut, dankeschön. Obwohl es überhaupt nicht der Fall gewesen ist, all die Jahre nicht. Deswegen hat es sich auch so taub angefühlt. Und jetzt ist es so, ich fühle wirklich egal, was mir in meinem Leben begegnet. Und es ist manchmal schwierig, weil es vielleicht mehr weh tut. Aber ich bin so dankbar, dass ich diese Funktion, diese Fähigkeit wieder zurückgewonnen habe.
Jetzt kann man darüber streiten, aber ich glaube, dieses Fühlen an sich, das ist ja das, was ich auch hier gebetsmühlenartig immer wieder sage. Nur weil man fühlt, heißt das nicht, dass das geil ist. Also ja. Das ist irgendwie, das ist einfach ein falsches Versprechen, wer auch immer das in die Welt gesetzt hat. Das menschliche Projekt ist jetzt zunächst mal nicht das Allereinfachste. Das muss man sagen. Aber nicht zu fühlen ist halt einfach auch keine, jedenfalls für mich, keine Alternative, weil das uns Menschen ausmacht.
Ja, und auch uns entweder glücklich, uns schützt oder auch letztendlich einfach zum Mensch werden lässt. Ne? Wir sind ja keine Maschinen, was das angeht.
Absolut nicht. Ja, ich finde, das ist ein schöner Abschluss zum Gesamtthema. Jetzt möchte ich noch einmal kurz auf deine Person als Aktivistin zu sprechen kommen. Was hat dich wirklich so richtig dazu bewegt oder den Schritt veranlasst, okay, jetzt möchte ich das machen. Was sind deine Ziele durch deine Initiative, die nächste? Und was trägt dich, um das Ganze in der Öffentlichkeit zu halten?
Darf ich noch eine Frage dazwischen schieben?
Klar.
Was heißt denn, warum die nächste? Also was heißt das?
Ja, wir haben uns die nächste ausgesucht, weil eben die nächste Frau das nächste Opfer sein könnte. Und es eben kein Klischee dabei gibt, sondern es kann die nächste im Umfeld sein, die nächste Nachbarin, die nächste Freundin. Und wir fanden, es war einfach so krass passend, weil es zwar irgendwie eine Distanz hat, aber doch so eine krasse Barriere durchbricht, weil eben jeder oder jede davon betroffen sein kann. Genau. Ja. Puh,
eine Frage von den vielen Fragen, die du gerade, nein, nicht meine, sondern du hast gerade fünf Fragen gestellt. Eine Frage.
Eine Frage davon ist einfach, was möchtet ihr mit der Initiative wirklich zielführend erreichen und wie wichtig ist dir deine öffentliche Stellung zu diesem Thema?
Also mit die nächste möchten wir definitiv Klischees brechen. Wir möchten zeigen, dass es eben nicht das typische Opfer gibt, sondern dass häusliche Gewalt unabhängig von jeglichem Status, Alter, Herkunft, wie auch immer stattfindet. Und vor allen Dingen, dass es eben die nächste sein kann. Ich meine, wir sind drei Initiatorinnen, auch erfolgreich in verschiedenen Branchen, ne? Anna Herken und auch Iris Brandt, beides Top-Managerinnen, wirklich sehr viele Jahre auch häusliche Gewalt erlebt. Und genau diese Message möchten wir eigentlich zeigen, dass gesellschaftlich gesehen häusliche Gewalt eben überall passieren kann, ne? Und dass wir dieses Thema enttabuisieren müssen, dass wir diese Barriere endlich wegziehen, dass die Leute immer sagen, nee, das ist private Angelegenheit. Nee, Bullshit, ist keine private Angelegenheit. Das ist ein gesellschaftliches Problem, wo jede von uns dafür etwas tun kann, dass das nicht mehr passiert. Also wir im kleinen Kreis und dann auch auf politischer Ebene. Deswegen ist es mir auch so wichtig, als ehemaliges Opfer auch von der Politik gehört zu werden. Weil wer soll denn darüber diskutieren oder Regelungen machen, wenn sie eben nicht die Ahnung, die Expertise davon haben? Also sorry, ich möchte das nicht in die Hände von gewissen Menschen legen, was jetzt hier Täterschutz und alles bedeutet und Opferschutz und wie wir ja eben sicherstellen, dass es Frauen, Mädchen hier in Deutschland gut geht und sie auch dementsprechend schützen.
Deswegen ist es auch so wichtig, unsere Demokratie zu schützen.
Ganz genau.
Das muss man halt einfach an dieser Stelle so sagen. Simone, warum ist die gesellschaftliche Sichtbarkeit so entscheidend, um eben auch Betroffene zu ermutigen, denen zu helfen?
Naja, die Identifizierung. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber in dem Moment, wo es ein bekanntes Gesicht ist und sich dann für etwas, für eine Sache einsetzt, gelingt natürlich die Identifizierung leichter. Also die Emotionalisierung, aber dann auch die Identifizierung.
Ich weiß nicht, doch, das ist genau das.
Das Vertrauen. Richtig gemacht. Habe ich es richtig gemacht?
Du hast es eins mit Stern. Gut. Nein, aber genau das ist es halt eben. Und da sind wir ja an dem Punkt, ne? Also wenn öffentliche Personen ihre Stimme für was einsetzen, sei es du jetzt zum Thema häusliche Gewalt, ich zum Thema psychische Erkrankung, dann ist das einfach was, wo viele sich identifizieren können. Und ich sage immer wieder, und das ist das Schöne, also das Schönste, was mir durch diese Arbeit passieren kann, ist, wenn mir eine Person schreibt, ey, ich bin durch dich mehr auf das Thema aufmerksam geworden, ich bin jetzt in Therapie oder ich habe mir Hilfe gesucht. Ich sage immer, egal, ob es nur eine Person ist, wenn wir einer Person helfen, auch mit diesem Podcast, dann haben wir so viel mehr erreicht und so viel erreicht, dass es einfach wichtig ist.
Das ist Gänsehaut, wenn man so eine Nachricht bekommt.
Das ist das Schönste, was es geben kann. Mhm. Also das ist wirklich so der Lohn auch. Und trotzdem, auch wir, und das muss man den Leuten dann auch manchmal ein bisschen näher bringen, wir können uns nicht deren Probleme im Kompletten annehmen. Das ist ja auch eine Gefahr, der wir ausgesetzt sind, dass wir uns ja auch vor Triggern schützen müssen. Ne?
Naja, ihr seid ja auch eine wunderbare Projektionsfläche für jeden und alle. Und das ist natürlich auch, da besteht ja auch schon wieder die Gefahr des emotionalen Ausverkaufs.
Auf jeden Fall.
So, also das, und da geht das Lernen ja weiter. Wo sind eigentlich meine Grenzen? Bis wohin zeige ich mich? Und so weiter und so fort.
Ich habe ganz schnell dann irgendwann gesagt, Leute, ich mache den Aktivismus, ich mache die Sichtbarkeit, aber ich kann vor allen Dingen, wenn es um Suizid ging und da sind dann auf einmal Nachrichten gekommen, die konnte ich nicht mehr handeln, weil das triggert mich natürlich. Ich habe in meinem Leben 10 Suizidversuche erlebt. Also es ist so, das kann.
Ja, und ihr seid keine Therapeuten.
Das kommt auch noch hinzu, wir sind keine Fachleute. Ja. Und ich habe immer sofort natürlich dann weitergeleitet. Dafür ist das Netzwerk schon ganz gut, dann auch, was ich mir mittlerweile auch irgendwie erarbeitet und aufgebaut habe. Aber da muss man auch immer noch sagen, so, hey Leute, auch wenn wir uns öffentlich einsetzen, wenn ihr Hilfe braucht, dafür gibt es eben die Hilfsangebote. Und zum Beispiel gerade zu dem Thema von heute gibt es auch das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der 0800 116 016 oder hilfetelefon.de. Das packe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes. Aber das ist ganz wichtig. Also Sichtbarkeit machen wir natürlich auch gerne, aber wir müssen uns auch schützen. Ich finde das nämlich auch nochmal wichtig, auch an unserer Stelle immer mal zu sagen, bevor uns dieser Druck auch nochmal wieder erdrückt. Kommen wir zum Abschluss. Was möchtest du nochmal Leuten da draußen mitgeben?
Mir ist eigentlich ganz wichtig zu sagen, dass häusliche Gewalt jeder passieren kann. Es ist nicht irgendwie, dass man verkehrt ist, weil das einem passiert. Man muss oder man sollte vielleicht gar nicht diese große Scham, diese große Last auf sich nehmen. Und man ist nicht alleine. Ich bin auch eine von euch. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, einfach, dass man nicht alleine da durch muss und es super viele andere Menschen auf der Welt gibt, die genau dasselbe durchmachen und man nicht alleine ist.
Simone, noch was Abschließendes?
Es bleibt wirklich ein lohnender Weg, immer wieder so in den Selbstkontakt zu kommen, dass wir unsere eigenen Grenzen spüren und so viel Selbstvertrauen haben, zu sagen ja oder nein. Und das hört sich leicht an, aber das ist häufig halt einfach überhaupt nicht leicht und das ist ein lohnendes Ziel, immer wieder.
Ja, ich möchte abschließend einfach auch nochmal die Männer da draußen auch nochmal mit ins Boot holen, die vielleicht auch unter häuslicher Gewalt leiden. Also ich zumindest bin auch Betroffener und habe das auch erlebt. Auch ihr seid nicht alleine und es hat nichts mit Schwäche zu tun, wenn man sich Hilfe sucht, sondern ganz im Gegenteil. Wie sage ich das? Ich sage das so oft. Es ist einfach viel mehr Stärke. Und das ist so wichtig. Und um das Ganze jetzt mal, ich halte die Zusammenfassung bei diesem Thema heute mal ein bisschen kürzer, aber um das Ganze nochmal so zusammenzufassen. Häusliche Gewalt ist kein Einzelfall, sondern ein strukturelles Problem. Betroffene brauchen Sichtbarkeit, Schutz und Solidarität. Vor allen Dingen ist hier auch die Politik nochmal gefragt. Und Hilfe holen ist ein mutiger Schritt und niemals ein Grund für Scham. Und damit möchte ich eigentlich abschließen für die heutige Folge und danke euch beiden für das tolle Gespräch.
Danke dir.
Danke dir, Lars.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mit der Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.